Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute steht in einem ganz zentralen biblischen Brief, im Römerbrief. Wie zentral und wichtig der ist, das sieht man darin, dass Martin Luther gesagt hat, wer den Römerbrief versteht, der versteht von da aus nach vorne ins Alte Testament und nach weiter hinten ins Neue Testament hinein die ganze Bibel. So wichtig empfand er diesen Brief und daraus ist unser Predigtext heute Morgen. Allerdings nur ein paar Verse aus Kapitel 12, Römer 12 ab Vers 17 bis 21. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es ihm nicht mit gleicher Münze heim. Nehmt euch vor, allen Menschen Gutes zu tun. Soweit es an euch liegt, tut alles, um mit jedermann im Frieden zu leben. Verschafft euch nicht selbst euer Recht, liebe Freunde, sondern überlasst das dem Strafgericht Gottes. Denn es heißt, ich, der Herr, habe mir die Vergeltung vorbehalten, ich selbst werde sie bestrafen. Das sagt Gott im 5. Buch Mose und der Apostel Paulus zitiert es hier. Handelt nach den Worten der Heiligen Schriften, und das zitiert Paulus jetzt aus den Sprüchen Salomos, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu trinken, damit wirst du ihn beschämen. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Liebe Gemeinde, kurzes Abholen, und zwar Sonntag vor einer Woche, heute vor einer Woche, haben wir über ein Wort gesprochen, dessen wir uns als Kirche nicht schämen müssen. Wissen Sie noch das Hauptwort der Predigt vor einer Woche? Das war Bekehrung. Man könnte sagen, alle reden von Bekehrung und deswegen wir auch. Alle reden von Bekehrung, warum nicht die Kirche auch? Die Ökologen sagen, wenn wir nicht umkehren, dann gehen wir kurz nach dem Jahr 2000 über den Abgrund. Die Wirtschaftsleute sagen, wenn wir nicht umkehren, dann sieht die Zukunft düster aus. Die Mediziner sagen, wenn wir nicht umkehren und weniger und mehr auf Genussmittel verzichten und so weiter und endlich nicht anfangen, richtig zu leben, dann sieht die Zukunft düster aus. Und die Theologen, dürfen die nicht dasselbe sagen? Oder Sie als Gemeindemitglieder, dürfen Sie als Christen nicht sagen, Bekehrung steht an, Umkehr steht an. Wir sind auf dem falschen Weg und wenn wir nicht umkehren, dann sieht die Zukunft düster aus. Es gibt ja Leute, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Ja, so wie jede Wissenschaft ihren Logos hat, ihre Struktur, ihre Intelligenz, so hat es auch die Zukunft. Und ein Wissenschaftszweig, der ist gar nicht mal so alt, ziemlich junge Wissenschaft, heißt Futurologie, die Lehre von der Zukunft. Und da beschäftigen sich Fachleute nur ausschließlich berufsmäßig damit, was kommt auf uns zu, um natürlich besonders zu verhindern, dass die schlimmen Dinge überhand nehmen und die Leute darauf vorzubereiten, dass wir da und da und dort umkehren müssen. Das machen die Futurologen. Und nun zitiere ich Ihnen und euch einen Satz eines Futurologen aus Wien. Und er hat gesagt, er ist Millendorfer, die Zukunft ist christlich oder sie ist nicht. Eigentlich können wir jetzt heimgehen und drüber nachdenken, den ganzen Sonntag, ja? Weil dieser Satz reicht. Die Zukunft ist christlich oder sie ist nicht. Das heißt, wenn wir uns nicht auf die christlichen Werte zurückbesinnen, dann findet die Zukunft überhaupt nicht mehr statt. Dann haben wir uns, bevor sie stattfindet, zugrunde gerichtet. Und hier in unserem Kapitel, in unserem Predigtext, da lernen wir etwas darüber, wie unser Leben so werden kann, dass es Zukunft hat. Denn das ist das Erschreckende, liebe Konfirmanden. Ich hoffe, ihr habt euch das ein bisschen klar gemacht. Wenn nicht, kann ich euch diesen Schock jetzt nicht ersparen. Er muss kommen. Am besten, er kommt früh. Dann könnt ihr es euch nämlich überlegen. Das Schlimme ist nämlich, ihr sollt hier gar nichts nur lernen über Gott. Das Furchtbare ist, ja, dass Gott uns nicht nur belehren will, wie ein Lehrer vor mir steht und mich über das Leben belehrt und so weiter und was ich alles lernen muss und dann geht das hier rein und dann lege ich meine Prüfung ab und mein Charakter, der ist davon überhaupt nicht berührt. Das Erschreckende ist, Jesus will noch viel mehr. Er stellt den Anspruch, lass mich in dein Leben hinein, ich will es sogar verändern, ich will es sogar regelrecht umkrempeln, ich will dich sogar, stellt euch das mal vor, zu einem neuen Menschen machen. Ist erschreckend, nicht wahr? Obwohl ihr noch nicht mal genau wisst, wer ihr nur seid, weil das jetzt ja erst losgeht, dass ihr euch so richtig selbst entdeckt, nicht? Und euch in der Pubertät fragt, wie werde ich in 2-3 Jahren aussehen? Jesus will euch zu Menschen machen, aber das ist ganz wichtig, zu Menschen, die Zukunft haben. Und da gibt es dann diese Tugenden, die wir bei Jesus lernen, zum Beispiel die, von dem unser Predigtext spricht. Nun seid ihr hier und wir sind alle hier. Die Konfirmanden, bei denen ist noch nicht so lange her, bis sie so ausgesehen haben. Bei den meisten unter uns ist es schon etwas länger her. So haben wir alle mal ausgesehen. Das bist du. Das ist nämlich kein Kaugummi unter einer Kirchenbank. Das ist nämlich ein Embryo. Und in Konfirmandenunterricht, da lernt ihr, dass das Wunder, das eure Mutter empfunden hat, als sie euch zur Welt gebracht hat und als sie euch dann staunend in euren Armen hatte, dass das Wunder daher kommt, dass wir mitschöpferisch tätig sein sollen, dürfen mit Gott. Zum Beispiel in diesem geheimnisvollen Augenblick der Zeugung eines neuen Menschen. Und ihr seid da, ihr seid auf dieser Welt. Und bevor ihr in die sichtbare Welt getreten seid, ich meine, heute gibt es Maschinen, die das auch schon alles sichtbar machen können, was vor ein paar Jahrzehnten noch unsichtbar war, da habt ihr so ausgesehen. Und das Rechte da, was sich runterbeugt, das ist das Gehirn. Das wächst nämlich etwas schneller wie der übrige Embryo und deswegen neigt sich das. Die Falten sind Beugefalten des Gehirns. Nicht wahr? Und diesen Schock kann ich euch jetzt auch nicht ersparen, was die Bibel schon immer wusste, das hat die menschliche Wissenschaft nur auch langsam rausgekriegt. Das ist nämlich genau andersrum, wie manchen immer denken. Die Bibel ist der Wissenschaft voraus, nicht umgekehrt. Nämlich, dass das nicht Kiemen sind, wie man lange in der Wissenschaft dachte, weil man es halt nicht besser wusste, nicht? Man hat einfach nicht an die Bibel geglaubt. Aber heute weiß man, dass die Bibel schon immer recht hatte, dass nämlich im Psalm 139 steht, ich habe dich gebildet im Mutterleib. Du bist ein Mensch und nicht, du machst nochmal die Entwicklung vom Wasser zum Land durch. Man hielt das nämlich für Kiemen. Man dachte, der Embryo wird vom Fruchtwasser der Mutter ernährt. Heute wissen wir es besser, es ist die Nabelschnur. Und die Menschen, die glauben, dass wir aus der Ursuppe kommen oder aus dem Wasser, nicht, oder von Tieren, die man im Zoo bewundern kann, die haben lange gedacht, dass der Mensch auf diesen Weg, die 9 Monate im Mutterleib, nochmal die große Evolution minimal durchläuft, nämlich vom Wasser zum Land. Und deswegen Kiemen. Aber der Mensch hat niemals Kiemen. Zu keinem Stadium seiner Entwicklung hat er Kiemen. Er ist nämlich ein Mensch. Von Anfang an. Nächstes Bild. Und da sieht man das schon andersrum, dass eben das Gehirn schneller wächst. Und man sieht auch schon, dass es wahr ist, was wir auch noch nicht so lange wissen, dass der ganze Mensch schon fertig ist. Er ist nur noch nicht ausgebildet, noch nicht entwickelt, noch nicht erwachsen, aber es ist schon alles da. Es ist schon ein fantastisch kleiner, ganzer Mensch. Weiter. Und ganz besonders kann man das an diesem Körperteil sehen, das heute Abend eine große Rolle spielen wird. Ich weiß gar nicht, ob die Fußballer auch mal Gott schon gelobt haben über das, was ihre Füße alle können. Das lobt ja Gott den Schöpfer, was uns, zu was unsere Füße alles fähig sind. Nicht? Nicht, wie es hier im Predigttext steht, wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es ihm nicht mit gleicher Münze heim, wie wir das leider in der vergangenen Woche erleben mussten, oder war es länger her, das Spiel, wo einer noch einem am Boden liegenden Fußballer getreten hat? Sondern man darf nur den Ball treten und möglichst ins Tor. Aber hier könnt ihr sehen, die winzigen Füße in der 10. Schwangerschaftswoche sind schon vollkommen ausgebildet, sind schon wunderbar, ein Wunderwerk. Und übertrag das mal auf die Füße, was Leonardo da Vinci von einem einzigen Finger des Menschen gesagt hat. Er hat gesagt, ein einziger Finger, und er hätte auch den großen Zeh nehmen können, ein einziger Zeh beweist mir schon, dass ein unglaublich genialer Schöpfer am Werk gewesen sein muss, der sowas Tolles, also diese mechanische Konstruktion, sich ausdenkt. Wir sind nämlich ein Wunderwerk. Du bist ein Wunderwerk. Jeder, der heute Morgen hier sitzt, ist ein einziges Wunder und ein Beweis eines absolut genialen Schöpfers. Ist uns das eigentlich klar oder vergessen wir das manchmal? Wir, die wir uns so gerne selbst verherrlichen oder heute Abend andere Menschen verherrlichen. Das lobt doch alles im Grunde den, der sich das alles so toll ausgedacht hat. Dass unsere Gelenke zu sowas fähig sind, was wir heute Abend sehen. Nächstes Bild. Und dann kommt die schwere Zeit der Pubertät, in der ihr nun seid, liebe Konfirmanden, wo sich plötzlich alles nochmal verändert. Nicht? Also ich habe damals Clarasil genommen, ich weiß nicht, mit was ihr es versucht. Die Zeit der Pubertät. Eure Eltern machen vielleicht bald auch nochmal so eine Zeit durch, wenn so gegen 50 die zweite Pubertät kommt. Aber das ist die erste. Und es ist ganz, ganz wichtig, liebe Eltern, ich sag's auch Ihnen, dass die Konfirmanden gerade in dieser Zeit, wo sie es so schwer haben mit sich selbst im Konfirmandenunterricht sind, denn gerade in dieser Zeit, wo sie sich selber manchmal überhaupt nicht ausstehen können, sie müssen sich nämlich trösten, liebe Eltern, die können sie nicht ausstehen, weil sie sich selber nicht ausstehen können, manchmal in dieser Zeit. Das hat damit zu tun, dass es ganz wichtig ist, dass sie in dieser Zeit hören, du bist von Gott geliebt, du bist ein Wunder, du bist gut geschaffen, auch wenn du jetzt mal ein paar Monate lang ein Streuselkuchengesicht hast. Ja? Und dieses Selbstwertgefühl, das muss gerade in dieser Zeit ganz stark aufgebaut werden. Und naja, bei den Mädchen ist es vielleicht eher das Problem, wegen den Schönheitsidealen. Bei den Jungs, machst du mal weiter, das nächste. Da ist es vielleicht folgende Veränderung, die ihnen Mühe macht. Soweit zum Äußerlichen. Aber das bleibt ja nicht nur beim Äußerlichen, sondern wir verändern uns ja auch innerlich. Legst du mal das nächste auf. Das Innere bedeutet nämlich, ich erlebe plötzlich ganz neue Gefühle, ganz neue Zustände. Ja, also das könnte man bezeichnen, nicht wie Goethe gesagt hat, sondern in der Abwandlung eines Goethe-Wortes, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, ist nicht die Seele, die liebt, das hat Goethe gesagt, sondern ist der Mensch in der Pubertät. Ja. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Alle paar Minuten ändern sich die Gefühle, man weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Weiter. Und dann kommt die Zeit der Entscheidungen. Ihr reift heran zu einem Mensch, der weiß, was er will. Ich hoffe ja sehr, dass ihr nicht so einen Berufswunsch habt, denn das ist erstens sehr einsam. Gibt es was Einsameres als den Piloten in seiner Maschine? Fußball ist wenigstens ein Mannschaftsspiel. Christsein ist auch eine unbedingte Gemeinschaftssache, eine Wir-Sache. Und dann kommt, weiter, das Nächste, die Frage, an wem orientiere ich mich? Wem gebe ich mich hin? Und ihr seht an dem T-Shirt da unten rechts, was das für eine Zeit war, in der, das haben wir jetzt auch wieder bei Gruppen ähnlicher Art, das hat noch nicht abgeebbt, diese Hingabefähigkeit des Menschen. Ja? Gott hat uns nämlich so gemacht, dass wir uns begeistern können, dass wir anbeten können, dass wir uns hingeben können, dass wir jemand ganz toll finden können. Aber wehe uns, wenn wir vergessen, wer immer noch höher steht. Wenn ich Schilder sehe, wie es zum Beispiel beim letzten Rolling Stones Konzert in Köln der Fall war, You are God, ja, du bist Gott. Natürlich für Mick Jagger geschrieben von einer Frau. Dann tut mir diese Frau leid. Wissen Sie warum? Die Bibel nennt das ja nicht Götzendienst, weil sie uns die Freude an unserer Begeisterungsfähigkeit verderben will. Die Bibel nennt das ja nicht Götzendienst, wenn ich meinen Fußballstar heute Abend verehre, weil sie uns die Freude an unserer Bewunderungsfähigkeit für andere, die was können, verderben will, sondern die Bibel nennt das Götzendienst, wenn wir Menschen zum Gott machen, weil sie uns schützen will. Denn alle diese Götter werden uns enttäuschen. Alle werden sie uns enttäuschen. Und dann Gnade diesen Stars. Die müssen um ihr Leben fürchten, wie wir wissen. Aus dem Fußball. Und dann hört der Spaß auf. Und das haben wir ja erlebt, nicht nur einmal. Attentate von Fans. Von Fans. Nicht von den Gegnern, von den eigenen Leuten. Und gerade am Mittwoch gab es wieder rund um den Fußball einen Toten zu beklagen. Jedenfalls nicht am Mittwoch, aber an den Folgen vom Mittwoch. Der Wirt nämlich einer Kneipe in England, der sich in die Schlägerei eingemischt hat, damit nicht seine ganze Einrichtung zu Bruch geht, ist jetzt in den letzten Tagen, gestern oder vorgestern habe ich es gelesen, an den Folgen dieser Schlägereien gestorben. Warum haben wir Menschen es so schwer, unsere Hingabefähigkeit, unsere Begeisterungsfähigkeit wirklich dem zukommen zu lassen, der sie verdient? Nächstes Bild. Warum sehen unsere Altäre so aus? Ja, und ist jetzt egal, ob der Oleg, der jetzt diese Aufgabe, diese Schwere übernommen hat, das richtig rum da unten gelegt hat. Jedenfalls, ich sag's Ihnen, auch wenn es falsch rum da steht, ich kann es von hier nicht sehen. Der Zeichner hat da drunter geschrieben, für sich selbst gezeichnet. Ja? Für sich selbst gezeichnet. Wie eine Warnung, ja, hat er das gezeichnet. Vorsicht, Vorsicht vor den falschen Göttern, die ich anbete. Und da sind sie doch alle drauf, die Sachen, die wir anbeten. Das ist unser Hausaltar in Deutschland. Nicht? Und heute Abend können Sie ruhig über jede Ampel fahren, es kommt keiner. Die sitzen alle vor dem Hausaltar. Gut. Damit beenden wir das. Du kannst die ganze Maschine ausmachen. Es war nur mal so ein kleiner Einblick auch in die Möglichkeiten, mit Folien zu predigen. Und ich möchte schließen, indem ich uns etwas vorlese davon, wie Gott einen Menschen verändert hat. Ja, dass er nicht mehr so leben musste, wie er das vorher gemacht hat, nämlich so, wie es Apostel Paulus in unserem Predigtext schreibt. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es ihm nicht mit gleicher Münze heim. Soweit es an euch liegt, tut alles, um mit jedermann im Frieden zu leben. Und dieser Mann ist ein Fußballstar und er heißt Jorginho. Und inzwischen kann man seine Biografie kaufen. Er ist gerade mal 30 Jahre und hat schon eine Biografie geschrieben. Und es ist ganz interessant zu lesen, wie gerade in Bezug auf diese Tugend, nicht selber Rache zu nehmen, sondern das gerechte Gericht Gott zu überlassen. Warum sollen wir denn uns nicht selber rächen, wie es hier im Predigtext heißt? Warum will Gott uns denn verändern zu Menschen, die das ihm überlassen können? Weil wir in der Gefahr sind, ungerecht zu sein. Weil wir begrenzt sind. Weil wir Menschen sind. Und deswegen ist unser Gericht nicht gerecht. Deswegen sagt Gott, überlass es mir. Ich bin gerecht. Ich bin absolut. Ich überblicke alles. Und Jorginho hat in einer Jugendklique aufgewachsen. Meistens schreibt er hier in seinem Buch in Discos Ärger gesucht. Und da kam es zu furchtbaren Kämpfen zwischen Banden in Brasilien. Und manchmal hat er diese Erfahrungen, sagt er, auch aufs Spielfeld genommen. Und wir hoffen, dass wir das heute Abend nicht erleben, so ein Verhalten. Und er hat gesagt, kam ich nicht mehr an den Ball ran, versuchte ich eben den Spieler zu treffen. Und ich gab mich der Illusion hin, dass ich ein erfahrener Spieler mit Haken und Ösen, mit Ellenbogen und unfairen Attacken durch das Spiel schlängeln müsse. Heute sehe ich das grundlegend anders. Warum denn? Was ist denn da passiert? Nun, es ist eben der in sein Leben getreten, der uns verändern kann. Und das haben auch die anderen gemerkt. Ich zitiere, ich werde immer wieder gefragt, ob ich sich diese Entscheidung von damals, nämlich Gott in mein Leben zu lassen, auf dem Spielfeld auswirkt. Dazu kann ich mich immer nur wiederholen. Früher war ich ein harter Spieler, der auch vor unfairen Attacken nicht zurückschreckte und daher viele gelbe und rote Karten kassierte. Ich kann mich an endlose Debatten mit Schiedsrichtern erinnern, weil ich ihre Entscheidungen grundsätzlich kommentieren musste. Mein schlechter Ruf eilte mir schon voraus. Heute spiele ich gelassener, weil ich weiß, Jesus hat mir die Aggressionen genommen. Trotzdem kommt es im Eifer des Gefechts vor, dass ich mal statt des Balles den Gegenspieler treffe. Aber ich nehme mir nicht vor, mit Absicht hart in den Gegner zu gehen, sondern es ist, wenn es vorkommt, nur mein Temperament, das mit mir durchgeht. Ich lerne, diszipliniert zu spielen. Jorginho hat also erlebt, was viele christliche Fußballer erlebt haben, dass er es nicht nötig hat, sich mit Rache durchzusetzen. Und so mit Bibelstunden, die er angefangen hat, ist auch Heiko Herrlich Christ geworden. Und auch von anderen ist das zu berichten. Und es ist einfach hochinteressant zu lesen, was die christlichen Fußballer erzählen, dass sie mit einem Problem durch den Glauben viel, viel besser zurechtkommen. Nämlich mit ihrem Wertigkeitsgefühl. Kannst du dir vorstellen, wie es dir geht, wenn du verloren hast? Und dieser englische Fußballspieler, Gavin Peacock, englischer Nationalspieler, sagt, bevor ich Christ wurde, war Fußball für mich das Wichtigste in meinem Leben. Nach einem schlechten Spiel oder nach Niederlagen war ich so frustriert, dass ich für eine lange Zeit zu nichts mehr zu gebrauchen war. Heute ist Gott der Mittelpunkt meines Lebens und so habe ich für viele Dinge eine ganz neue Sichtweise bekommen. Ich bin natürlich immer noch traurig, wenn wir verlieren und ich will gewinnen. Aber inzwischen weiß ich, dass Gottes Liebe für mich das Entscheidende im Leben ist. Ein englischer Trainer hat ja mal gesagt, im Fußball geht es um nicht um Leben oder Tod, es geht um mehr. Ja, im Fußball geht es nicht um Leben oder Tod, es geht um mehr. Aber jeder, der in seinem Alltag seinen Mann und seine Frau stehen muss, weiß heute Morgen auch hier, das ist natürlich ein Satz, der völlig an der Wirklichkeit vorbei ist. Und so hoffe ich, dass auch wir heute Abend, auch in unseren Städten danach, falls wir gewinnen und so weiter, nicht erleben, dass die Leute aus Hingabe an den falschen Götzen Schaden anrichten, sondern dass wir wissen, es gibt noch was Größeres, es gibt noch was Wichtigeres. Und das ist der Name, in dessen Namen wir hier heute Morgen zusammen waren. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber wir werden uns nur für ihn begeistern können, wenn wir mehr über ihn erfahren und uns dann an ihm freuen können. Und dazu seid ihr jetzt eingeladen in dieser kommenden Zeit und alle Eltern natürlich mit, mehr über Gott zu erfahren und ihn auch selbst zu erfahren.